Hallo. Guten Morgen, Martin. Am Montag der 10. Kalenderwoche. Es ist der 4. März, an dem wir aufnehmen, und es ist unser zweiter Versuch. Schön, dass wir uns sehen.
Guten Morgen, liebe Julia. Ja, zweiter Versuch, ne? Letzte Woche haben wir es schon mal probiert aufzunehmen, aber es hat technisch hätte alles geklappt, ja, muss man auch dazu
Ja.
sagen. Wir haben uns aber einfach verlabert, ne? Wir haben etwas, wir hatten mal wieder Redebedarf und mussten einfach mal wieder ein bisschen quatschen. Und da sind wir einfach nicht dazu gekommen, den Rec-Knopf zu drücken. Wobei das auch
Ja,
spannend
genau.
gewesen wäre, glaube ich, ne? Also das hätten wir eigentlich auch genauso aufnehmen können.
Das stimmt. Ja, wir hatten uns lange nicht gehört und es war mal wieder so eine kleine Therapiestunde, der wir uns gegenseitig unterzogen haben. Das war auch sehr schön, aber wie gesagt, es ist keine Podcast-Aufnahme dabei rausgekommen. Deswegen heute am frühen Montagmorgen, der ersten richtigen Märzwoche und damit sozusagen im Frühling. Also bei uns scheint tatsächlich auch die Sonne. Mal gucken, wie es sich so hält.
Bei uns ist es jetzt gerade, also wir sind jetzt gerade um 8:46 Uhr, ne? Sonne ist noch nicht da, es ist sehr grau, aber wir hatten ein wunderschönes Wochenende, also wettermäßig hatten wir ein wunderschönes Wochenende. Es war richtig schön warm und Sonne und es hat richtig gut getan, das mal wieder so, einfach mal wieder so zu merken, okay, es kann doch noch schön werden. Also
Ja,
war
das
gut.
stimmt. Das stimmt. Und es blüht und wird bunt draußen. Also bei uns sind hier auf unserem einen Spazierweg sind ganz, ganz wirklich Krokusfelder. Das ist wirklich wunderschön. Und da merkt man dann, finde ich, immer auch so, wie gut das so nach dem Winter tut, wenn man wieder so Farben sieht, ne? Also bei uns ist sind ganz viel lila Krokusse und dann diese blauen, oh, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, irgendwas, Blausterne, Schneeglöckchen und alles immer in so Büscheln und so. Und das ist einfach total schön.
Ich muss ja sagen, ich finde ja Schneeglöckchen cool. Also wir haben jetzt auch, wenn ich
Ja.
jetzt bei mir rausgucke, gucke ich auch auf so eine Wiese und da sind ganz viele Schneeglöckchen und
Ja.
das finde ich auch immer total schön. Also
Die kann man
ja,
auch pflanzen.
kann man
Also,
das? Wusste ich gar nicht.
ja, ich hab neulich, war irgendwie, ne, Morgenmagazin, ich glaube, es war Morgenmagazin, irgendwie so ein, da gibt es auch gerade in England ist das, glaube ich, irgendwie sehr beliebt und also da gibt es unterschiedliche Züchtungen und die kosten wirklich auch echt viel, also weil die dann auch mehrere Jahre hintereinander irgendwie auch kommen und da gibt es sehr unterschiedliche Züchtungen und die sind alle total Schneeglöckchen verrückt, also kann ich gut verstehen, ist ja auch echt total süß. Und macht gute Laune irgendwie. Also insofern kauft Schneeglöckchen.
Ja, ich finde es auch immer lustig. Jetzt geht es gerade so los, ne? Die ersten Sonnenstrahlen, es wird ein bisschen warm und alle rennen raus. Und bei uns, also der Marienplatz in Stuttgart ist wirklich nicht weit und das ist eigentlich, sagen wir ehrlich, ist ein hässlicher Platz, ne? Das ist wirklich so zu betoniert und da ist halt immer Markt und so. Und der war früher, war da mal wirklich, waren da auch Bäume gestanden und es gab jetzt auch mal die Idee, dass man da so in Töpfen so große Bäume wieder hinstellt, dass es so ein bisschen Beschattung gibt, auch im Sommer. Aber ja, jetzt auf jeden Fall am Wochenende, sobald es warm wird, sitzen dann so viele Leute da und bevölkern den kompletten Platz. Und das ist wirklich dann richtig schön. Man muss dann so ein bisschen so slalommäßig dann durch die Menschenmengen dann durchlaufen, die dann da schön irgendwie gemütlich sitzen, was trinken, was zu essen mitnehmen. Und ja, wir haben dann eine sehr, sehr gute Eisdiele, die unglaublich teuer geworden ist, aber die ist auch einfach sehr, sehr lecker. Und dann gibt es dann da auch wieder so eine ewig lange Schlange. Da steht man eine halbe Stunde vor der Eisdiele. Das ist halt Wahnsinn, ne? Und
Ja.
ja, aber das ist jetzt am Sommer, das ist im Sommer, du merkst eben aus dem Sommer,
Ja.
bin schon ein bisschen
Genau.
weiter.
Du bist schon ein bisschen weiter. Ja, ich
Man
merke das
merkt,
schon.
sobald es warm wird, irgendwie wird es da wieder vorne, die
Ja.
Leute zieht es einfach raus und das ist ja irgendwie auch schön.
Aber wir kommen ja gleich noch zu unserem Thema, was wir haben. Wir sind eigentlich schon fast ein bisschen dabei, aber gleichzeitig es ist ja wahnsinnig viel passiert, auch schon wieder, seit wir uns vor 2 Wochen gesprochen haben, also unheimlich viel Themen, die wieder da sind. Also ich meine, von solchen banalen Sachen abgesehen, wie dass um 11 Uhr Herr Weselski uns mal wieder sagt, wie er sich das mit dem Streik vorstellt. Ich bin da ehrlich gesagt so inzwischen einfach echt nur noch genervt, muss ich gestehen, bei aller Sympathie fürs bestehende Streikrecht, aber ich bin einfach nur noch genervt, vor allen Dingen, weil es so dieses, du kannst nicht mehr planen, du kannst irgendwie, also auch so, ich weiß, es ist jetzt sehr egoistisch, aber es geht nicht nur um dienstliche Planung. Also ich habe zum Beispiel gerade einfach ein großes Projekt sozusagen. Meine Mutter zieht um. Und das ist natürlich bei älteren Menschen ist das einfach ein großes Ding, ne? Und da brauchst du einfach auch so ein bisschen Unterstützung und wie auch immer. Und ich habe nun mal kein Auto, ich fahre mit der Bahn. Also insofern, da hängen ja auch irgendwie so Sachen dran, wo du nicht sagen kannst, oh, wir treffen uns jetzt irgendwie online oder so. Oder was weiß ich mache die Geschäftsreise halt nicht, oder sondern da hängen ja auch noch viel dramatischere Sachen dran als was ich jetzt habe. Aber auch das, muss ich echt sagen, finde ich schon echt sehr, sehr anstrengend, sehr nervig. Und ich meine, die Frage ist halt, ob man irgendwie nicht sagen kann, so und so viel des Bahnangebots muss einfach auch während Streikzeiten gewährleistet sein. Also ich finde, das ist einfach so eine essentielle Infrastruktur, die ja eh schon nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und das finde ich einfach, ja, ich finde es einfach nervig, aber das ist natürlich nur eines der ganz großen Themen, die im Moment gerade einfach auch wieder natürlich uns alle beschäftigen, ne? Da gibt es noch dramatischere Dinge.
Ja, natürlich, aber also ich bin da total bei dir, ne? Also gerade wenn es jetzt um Dienstreisen geht, wir sind ja beide sehr viel unterwegs, ne? Also das ist halt einfach, ist ein Teil vom Job und bei mir ist halt auch einfach viel, ich sage es mal, in Berlin oder generell im Norden, wo ich hin muss und das sind halt einfach 6 Stunden Zugfahrt. Und die muss ich halt auch planen. Und wenn ich natürlich erst einen Tag vorher mein Zugticket kaufe oder sowas, dann ist das natürlich unglaublich teuer. Deswegen mache ich das natürlich immer deutlich früher. Und ich bin jetzt auch gerade wirklich am Überlegen, soll ich das Risiko eingehen? Soll ich mir jetzt wieder eine Bahnkarte kaufen oder eine Bahnticket kaufen? Oder ich meine, ich bin Bahnfahrer. Ich mache das gerne. Ich fliege total ungern. Ich möchte das wirklich nur im absoluten Notfall machen. Aber es ist gerade wirklich so, dass ich mir überlege, hey, wenn ich da sicher hinkommen möchte, dann ist wahrscheinlich Fliegen wirklich noch die bessere Alternative. Und jetzt, ich sage jetzt mal gar nicht mal wegen Klima, wissen wir, dass das irgendwie blöd ist, oder dass es sehr schwierig ist. Und mache ja quasi dann also ich kompensiere dann den Flug. Das kostet mich dann auch nochmal was. Aber das für mich ist erstmal wichtig, dass ich hinkomme und dass ich auch wieder zurückkomme und dass ich mich darauf verlassen kann. Und das kann ich gerade nicht. Deswegen bin jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Also, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann ist das ja schon bekannt gegeben. Und dann gucken wir mal, was da alles so passiert. Ich finde es schwierig, weil du gerade sagst, das Angebot ist halt auch nicht so großartig, ne? Also eigentlich diese Verhandlungsposition ist, wenn das Angebot oder das Produkt quasi, was da verkauft wird, schon mal nicht wirklich gut ist, dann ist es halt auch eigentlich sehr schwierig bei dem ganzen Streikrecht. Und ich verstehe das, ich verstehe auch die Leute, die da auf die Straße gehen, weil die bessere Arbeitsbedingungen haben und weniger Zeit. Ich verstehe das ja alles. Aus deren Perspektive macht das alles Sinn. Aber wie du halt sagst, du triffst halt nicht nur die Leute, die dann halt jetzt auf online umswitchen und sagen, ja, dann treffen wir uns halt online. Du triffst nämlich vor allem, wenn du am Wochenende streikst, triffst du dann doch oft Privatleute, die halt private Reisen oder Urlaube oder irgendwas planen. Mal ganz abgesehen davon, ich finde diesen Notfallplan, das ist ja auch total schwierig. Ja? Also wenn ich jetzt allein unterwegs bin, dann ist das was komplett anderes. Aber wenn du jetzt eine Familie mit Kindern zum Beispiel bist oder Leute, die, ich sage es mal, irgendeine Beeinträchtigung haben, ja? Also reden wir mal über Barrierefreiheit und sowas, sagen wir mal, du bist mit Rollstuhl unterwegs, dann kannst du nicht einfach mal einen anderen Zug nehmen und den mal kurz nehmen. Du brauchst deine Reservierung
Genau.
und du kannst das machen und du hast so viel Druck und alles, was da im Hintergrund noch mitschwingt bei dir, weil du ja sowieso schon Schwierigkeiten hast, irgendwie, ich sage jetzt mal, von Stuttgart nach Hamburg oder nach Stuttgart nach Düsseldorf oder nach München oder sowas zu kommen, mit dem Zug, weil da so viele Rädchen ineinander greifen müssen und dann fällt da irgendein Zug aus oder der kommt zu spät und du sagst, ja, dann haben wir schienen Ersatzverkehr, dann nimmst du den Bus dann zwischendrin. Ja, schwierig, geht gar nicht. Und ich finde, an solche Leute wird überhaupt nicht gedacht, dabei. Deswegen, ich finde es eigentlich gut, so ein Notfallfahrplan sollte bestehen. Ich meine, den gibt's, aber dass so eine gewisse, dass man sagt, okay, 50% der Züge müssen einfach aufrechterhalten werden, die müssen fahren. Das wäre vielleicht eine Regelung.
Ja, und was ich halt in diesem aktuellen Streit halt auch besonders ärgerlich finde, ich meine, letzten Endes kann ich es natürlich nicht im Detail beurteilen. Ich weiß nicht, wer sich da wie hinter verschlossenen Türen auch wie verhält. Das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Das will ich auch so gar nicht, da will ich mich auch gar nicht irgendwie zu äußern, wenn ich es nicht beurteilen kann, aber Das, was ich nach außen wahrnehme, kann ich ja nur sagen. Und ich meine, es ist jetzt so weit gekommen, dass es eine Schlichtung gibt. Also da sind zwei gestandene männliche Politiker, also Thomas de Maizière und Daniel Günther, als Schlichter sozusagen auch in diesem Konflikt aktiv gewesen. Und trotzdem wurden jetzt die Verhandlungen abgebrochen. Und wir hatten das Thema ja schon jetzt ein paar Mal in der letzten Zeit, auch gerade seit Anfang des Jahres. Also die Frage, wie gelingt eigentlich eine gute Kompromissfindung? Und ich habe so den Eindruck, also Kompromisse finden hat erstmal was mit irgendwie auch Verlässlichkeit zu tun und sich auch auf Verhandlungssituationen einlassen. Und verhandeln heißt verhandeln. Also verhandeln heißt auch zu gucken, strategisch zu gucken, wo gehe ich Schritte zurück, um vielleicht was anderes zu erreichen. Und wenn ich in eine Verhandlung eintrete, wo es zwei entgegengesetzte Interessen gibt, heißt das automatisch, dass ich nicht 100% meiner Interessen durchsetzen kann. Und ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es sicherlich nicht komplett beurteilen, aber mich beschleicht wirklich das Gefühl, dass diese Auffassung hier nicht irgendwie auf allen Seiten gegeben ist. Und das finde ich, das ist das, was mich einfach auch wahnsinnig daran ärgert. Also so, aber damit will ich es jetzt auch belassen, weil das ist, ja, so.
Ja, vom Eindruck geht es halt wenig um die Sache gerade, sondern vom Eindruck geht es halt eher, also jetzt mein persönlicher Eindruck, dass das so eine Privatfehde ist, irgendwie so, die da noch mitschwingt, ne? Und es geht um Egos und sowas und es geht wenig um die Sache. Weil Kompromissfindung funktioniert in der Demokratie einfach anders, genau wie du sagst, ne? Aber das, du hast
Was
ja
gibt's?
vorhin auch schon gesagt, es
Ja.
sind ja nicht die einzigen Sachen, die gerade
Nee.
irgendwie passieren. Also da ist, ich habe gestern auch wieder, was war der Presseclub oder irgendwie sowas, mittags, glaube ich, war das in der ARD. Da ging es um die Wahl in Amerika. Auch wieder total spannend,
Ja.
was da mit Trump alles passiert, was mit Biden ist, wem man das Amt mehr zutraut und sowas. Und jetzt hat ja auch Trump bei einigen Reden auch so ein paar Aussetzer gehabt, hat Biden und Obama verwechselt. Und was dann noch alles mit Trump jetzt passiert, wenn jetzt im, ich glaube, Mitte März und Mitte April sollen da auch nochmal Verfahren nochmal losgehen. Wie das den Wahlkampf beeinflusst, wenn er mehrere Tage die Woche im Gerichtssaal sitzt und vielleicht gar nicht mehr überall vor Ort sein kann. Ja, fand ich nur auch noch mal krass, dass wir da einfach über zwei sehr alte, weiße und teilweise orangefarbene Männer sprechen, ja, also wie soll ich sagen, ich finde es schon irgendwie schwierig. Natürlich ist es, wenn du amtierender Präsident bist, kannst du diesen kompletten Apparat nutzen, um eben Wahlkampf zu machen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den sich die Demokraten nicht nehmen lassen wollen. So, verstehe ich. Ja? Dass man sagt, naja, okay, komm, wir haben einfach dieses Amt und wir wollen das machen. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch wirklich ein Armutszeugnis, dass man es nicht geschafft hat. Und das ist ja, also Biden war ja schon Anfang der ersten Amtszeit alt. Ja. Also, dass man nicht gesagt hat, okay, wir nutzen diese Zeit und bauen da noch einen Kandidaten oder eine Kandidatin auf
Das
und
ist mir
nutzen die
völlig
einfach
unverständlich.
4 Jahre komplett. Und ich meine auch Harris zum Beispiel, ne? Das ist ja, die ist total untergegangen irgendwie. So, die hat überhaupt keine wichtige Rolle eingenommen und deswegen,
Naja,
man hätte da mehr
keine
machen
wichtige.
können.
Ja, was heißt keine, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber was heißt keine richtig wichtige Rolle eingenommen? Also, ich meine, ich glaube ja schon, dass mal der Plan war, sie aufzubauen in dieser Zeit, ne? Weil sie ist ja mit einem unheimlichen, Vertrauensvorschuss und auch viel Sympathie irgendwie ja schon auch gestartet und einen großen Wirbel auch, ne? Also, und was ich, glaube ich, strategisch unklug finde, sie hat die richtig doofen Themen bekommen. Sie hat die Themen bekommen, mit denen man sich überhaupt nicht profilieren kann. Und das ist eine strategische Entscheidung. Und das war natürlich eine momenthafte strategische Entscheidung, damit man zeigen kann, ah, Biden ist trotz seines Alters, ist er jetzt irgendwie ein toller Präsident und kann sich irgendwie profilieren. Hat aber dabei völlig die Langfristperspektive oder die Mittelfristperspektive übersehen, dass natürlich, wenn du jemanden aufbauen willst, wenn das der Plan war, Kamala Harris irgendwie aufzubauen, dann musst du die Themen so verteilen, dass sie sich natürlich auch mit diesen Themen profilieren kann. Dass sie vielleicht auch in manchen Situationen nicht glücklich gewirkt hat, geschenkt, aber bei ihr beurteilt man es natürlich dann auch wieder anders als bei Biden, der in vielen Situationen auch nicht glücklich
Auf jeden Fall,
gewirkt hat.
ja.
Und letzten Endes Die Erfolge in der Wirtschaftspolitik, die rechnet man sozusagen jetzt ihm zu. Und ich glaube, wenn man gewollt hätte, dass jemand wie zum Beispiel dann eben Kamala Harris aufgebaut wird, dann hätte man Erfolge, Erfolgszurechnung, hätte man kommunikativ, strategisch ganz anders sozusagen verteilen müssen, dann hätte eine echte Chance bestanden, aber nicht so, indem sie die Scheißthemen also jetzt überspitzt bekommt.
Aber ich finde es auch immer wieder spannend, ne? Also das ist ja, Macht macht ja was mit Menschen. So.
Ja.
Und dieses, also ich bin immer eigentlich, also im Idealfall finde ich gut, du umgibst dich mit Menschen, die dir die Wahrheit sagen, ja. Und eben nicht mit Leuten, die dir jetzt so blöd gesagt irgendwie in den Arsch kriechen wollen und sich nur in deinem Schatten so nach oben winden und Teil der Macht einfach haben wollen. Und ich denke mir einfach so, warum hat niemand beiden gesagt, hey, machst das alles gut, du hast jetzt erstmal keinen riesigen, du hast erstmal keinen Krieg, irgendwie keinen riesigen Atomkrieg oder sowas verursacht, oder du hast jetzt einfach, du hast eigentlich nichts richtig falsch gemacht, so gesehen. Ja? Warum sagt ihm keiner, Joe, du bist ein bisschen alt, das weißt du selbst, wäre doch schön, wenn du dir jetzt mal deine Rente gönnst, ist doch eine tolle Sache, und du trittst einfach nicht mehr an. So, das muss er, eigentlich musste doch jemand wie er, der ist auch ein intelligenter Mensch, ja, der hat so viel Erfahrung hat, der hat so viele Leute kommen und gehen sehen, ja. Der muss doch eigentlich auch wissen, hey, ich krieg das vielleicht körperlich gar nicht mehr hin, vielleicht krieg ich es körperlich nicht mehr hin. Gestern Teil der Diskussion war es, es ist egal, ob er es körperlich hinbekommt oder nicht, die Leute trauen es ihm nicht mehr zu, weil er halt einfach diese
Genau.
Aussetzer hat. So, und egal, was er sich jetzt leisten wird, die Leute achten bei ihm so brutal drauf, auf jede Kleinigkeit, wenn irgendwas sein sollte, dass man es ihm einfach nicht mehr zutraut. Und sowas wie bei Trump, der dann jetzt Obama und Biden verwechselt hat und dann die Menge irgendwie auch mal kurz still war. Ja, das ist halt Trump, der tritt anders auf, der tritt energetischer auf und dann hat er halt seine Aussetzer oder sowas, aber man nagelt ihn da drauf jetzt nicht fest und bei Biden ist es halt komplett andersrum.
Naja, vor allen Dingen Aussetzer gehören ja bei Trump zum Programm. Also manchmal wird er ja gerade für seine Aussetzer in alle Richtungen irgendwie auch noch gefeiert, ne? Also das ist halt einfach, das ist ein völlig anderes kommunikatives Konzept, wenn man es so nennen will, was mit dem Trump überzeugen will und mit dem Biden überzeugen will. Also ja,
Aber es geht halt auch
also.
nicht, es geht halt auch nicht um Inhalt bei Trump, muss man auch sagen. So, also darum geht es nicht. Die Leute wählen ihn
Na
nicht, weil,
schon.
ja, die Leute wählen ihn halt nicht, weil das irgendwie sein tollstes Programm ist, sondern die wählen ihn, weil es er ist. Weil das ist ja so ein absoluter Personenkult.
Ja, aber es geht schon auch um Inhalte, ne? Also ich meine, es geht um das, was er meint, irgendwie versprechen zu können, ne? Und das sind keine Inhalte, die wir vielleicht als irgendwie relevant sehen, aber das sind für die Leute, die ihn wählen, sind es schon auch Inhalte, ne? Also das ist ja das problem. Ja,
Ja,
also ein
also.
Thema, was ich jetzt letzte Woche noch irgendwie, bevor wir dann auch die Kurve gleich kriegen, zu dem, worüber wir eigentlich heute auch so ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Also es gab ja viele Themen letzte Woche, ne? Fachkräfte, Taurus, irgendwie alles Mögliche. Also eins, was sehr in den Medien präsenter war, das Thema organisierte Drogenkriminalität. Hat mich ehrlich gesagt sehr bewegt, das Thema, und ich habe mir mal wieder in der Mediathek eine Talkshow von Markus Lanz angeguckt, die insofern sehr spannend war, als da ein investigativer Journalist war, der sehr viel aus dieser Szene zu berichten wusste. Es war der Bürgermeister von Hamburg da, der Tschentscher, weil es eben natürlich auch um den Umschlagplatz Häfen geht, was Drogen angeht. Und ich muss sagen, dieses Thema, das beschäftigt mich, das hat mich wahnsinnig be bewegt, berührt, beschäftigt mich immer noch, weil ich das ist so absurd, was da sozusagen unter dem nicht unter dem Radar, aber das ist so eine Subwelt, die ich einfach sehr, sehr für sehr gefährlich halte. Und der, ich glaube, du kennst ihn, ne? Benedikt Strunz,
Uns, ja.
war der Journalist, der da saß und der einfach das auch so klar auf den Punkt gebracht hatte, was ich sehr, sehr angenehm fand. Er sagt, diese organisierte Form der Kriminalität unterwandert unsere demokratischen Strukturen. Das ist eine Gefahr, wenn wir die nicht bekämpfen, ist das eine Gefahr für unsere Demokratie, weil damit Mitteln agiert wird, die sich jeglicher Form der Gesellschaft sozusagen auch entziehen. Und zum Teil ist es so, dass in Antwerpen und Rotterdam an den Häfen, dass man da schon so halbwegs aufgegeben hat und dass sich jetzt in Hamburg eben die Frage auch stellt, wie geht man da jetzt weiter vor, dass man das Thema sozusagen nicht als aufgegeben betrachten muss. Und das ist es geht ja vor allen Dingen um Kokain. Es wurde eben auch aufgezeigt, wie diese Banden eben auch mit Foltermethoden, mit wirklich brutalsten, menschenverachtenden Methoden, auch gerade eben natürlich in Südamerika, Mexiko, Ecuador, auch agieren. Und ein Satz noch, ich weiß, ich rede gerade viel, aber oder zwei Sätze. Ich denke ja immer, dieses Zeug, das muss ja, also das hat ja einen Markt, ne? Also das müssen ja viele Leute nehmen. Und ich kann mir jetzt aus meiner Welt irgendwie sozusagen niemanden vorstellen. Auf der anderen Seite denke ich immer, die vielen Leute, die es gibt, die das nehmen, muss es irgendwie Leute geben, die ich kenne, die das irgendwie nehmen. Und wenn man jetzt dann nochmal auch daran denkt, was man sozusagen mit dem Konsum von Dingen für eine Verantwortung trägt, für das, was sozusagen auch bei der Produktion passiert, frage ich mich, ob alle diese Leute, die keine Ahnung wo irgendwie Kokain nehmen oder wie auch immer sich darüber Gedanken machen, dass Menschen gefoltert werden dafür, dass sie dieses Zeug nehmen können, ne? Also, dass Menschen umgebracht werden für dieses Zeug, das sie nehmen. Also, kommt das wirklich irgendwie an und ist das überhaupt, das scheint ja kein Argument zu sein. Und das hat mich sehr bewegt und beschäftigt, dieses Thema.
Ja, es ist auch ein krasses Thema einfach. Also glaube dazu glaube ich einfach, die Leute machen sich dazu keine Gedanken, weil bewegst dich ja sowieso schon in der Illegalität, dass du das konsumierst, dass du es kaufst und alles Mögliche. Und ich glaube, viele Leute machen sich da gar keine Gedanken, wo das herkommt, wie das herkommt. Und es hat, glaube ich, auch was mit Selbstschutz zu tun, dass die das dann einfach komplett ausblenden. Weil es gibt ja auch, ich meine, es gibt Leute, die nehmen das als so eine Art Aufputschmittel, Partydroge irgendwie ab und an. Und es gibt halt Leute, die sind wirklich süchtig
Ja,
danach. Wobei
ich
ich
meine die
glaube,
erstere Gruppe, ne?
genau,
Also.
wobei ich halt auch glaube, dass man dieses, es gibt ja, ich kenne mich da leider zu wenig aus, aber es gibt einige Drogen, von denen wirst du beim ersten Konsum oder nach den ersten Malen schon süchtig. Und ich glaube, Kokain oder Heroin und sowas, da sind wir sehr, sehr nah eben dran, dass man da relativ schwer auch wieder wegkommt, wenn man das nicht, also wenn man da schon die ersten Male irgendwie das konsumiert hat. Ja, ich finde es auch ein unglaublich krasses Thema, aber das zeigt halt nur wieder da, wo einfach unglaublich viel Geld zu holen ist. Da gibt es Mittel und Wege, einmal die Sachen zu produzieren und dann die Sachen auch ins Land zu kriegen. Und du hast die Häfen angesprochen. Da findet natürlich viel mit Korruption statt, da findet aber auch viel mit Einschüchterung, mit Gewalt, mit allem Möglichen statt. Und wenn man sich das mal dann diese Polizeiberichte durchliest und dann ist wieder ein Fund gelungen, man hat wieder irgendwie eine Tonne irgendwie oder ein paar hundert Kilo Kokain da und da feststellen können oder aufnehmen können, da denke ich mir immer, das ist gewollt. Ich glaube immer, das sind solche, da hat man denen mal wieder einen Erfolg gegönnt oder sowas, dass es heißt, okay, der Hafen ist jetzt vielleicht nicht komplett schon irgendwie in mafiösen Strukturen
Interessant.
in der Hand, sondern okay, dann hier, das schenken wir euch, könnt dann Erfolg für euch verbuchen, alle sind wieder happy, und die ganzen Massen werden anders irgendwie ins Land, eingeschleust. Und ja, ich finde es einfach,
Interessante Sichtweise.
ich finde
Also,
es wirklich krass, weil wenn du
ja.
dir halt überlegst, ne, du liest dann hier in Stuttgart irgendwie das hier Rotlichtviertel oder sowas. Ich meine, da hängt ja dann immer alles viel zusammen. Menschenhandel, Drogenhandel.
Ja.
Das sind ja unterschiedliche Einnahmequellen ich sage jetzt mal, mafiösen Strukturen oder was auch immer, da die kriminelle Welt, wie die sich zusammensetzt. Man hört immer viel, okay, das sind irgendwelche Rockergruppen, das sind irgendwie Banditos oder sind irgendwelche Hells Angel, dann hat man mal viel von der rumänischen Mafia gehört, dann hieß es, nee, okay, das ist irgendwie was anderes, ne? Und das ist dann schon krass, weil du kriegst es ja im normalen Leben eigentlich gar nicht mit, aber das ist halt, wie du sagst, ist eine Parallelwelt, die da ist und die halt alles unterwandert, weil die einfach nicht demokratisch funktioniert, sondern die funktioniert brutalst hierarchisch, ne? Und da haben wir eben diese Machtstrukturen, die gebündelt sind in ganz wenigen Personen, die dann die dann halt dieses Netz spannen. Und das finde ich halt schon krass. Also das finde ich schon krass. Und da gibt es ja, ich meine, es gibt unglaublich viele Serien darüber. Ne? Und
Ja, klar.
ich denke mir dann immer, okay, das ist, ich glaube, wir sind da relativ nah dran. Ne? Also gab es nicht mal mit Four Blocks auch diese Geschichte, dass es andersrum war, dass sich dann Clans eher so danach angezogen haben, und sowas, dass die diese Serie cool fanden und dann gesagt haben, na, okay, wir orientieren uns eigentlich darum, also wo man eigentlich denkt, es wär andersrum, dass sich Serien an der Realität orientieren, aber dass es da anscheinend bei Four Blocks auch so ein bisschen war. Natürlich haben die da auch, ich sage jetzt mal, Ideen, wer das irgendwie sein könnte, wenn man es andersrum betrachtet. Aber dass die sich diese Gangster-Attitüde ziemlich cool fanden, und sich dann auch dementsprechend gekleidet oder verhalten haben.
Ja, krasses Thema. Und ich weiß immer nicht, ob die Serien wirklich dabei helfen, zu sagen, boah, krasses Thema, sondern irgendwie durch solche Serien. Also ich meine, es ist ja auch das Gleiche wie mit Krimiserien. Also ich will das jetzt nicht zu weit führen, aber wir sehen uns irgendwelche Krimiserien an. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich am häufigsten irgendwie auch mit im Fernsehen läuft. Sind da voll im Fall drin und am nächsten Morgen schlagen wir die Zeitung auf und lesen wieder irgendwie von drei Morden oder was weiß ich was. Und das ist ja, ich frage mich immer, irgendwie hilft das, stumpft man dadurch nicht irgendwie auch ab? Oder also ich finde das immer so eine komische Parallelität irgendwie von Realität und Fiktion. Und ich meine, das ist jetzt irgendwie auch nichts Neues und dann sind jetzt auch alles Binsen irgendwie. Aber ich finde das schon interessant in einer Welt, die wir uns, die schon irgendwie auch für mich im Moment, das ist ja auch nur so ein sehr persönliches Empfinden, schon sehr brutal auch auf eine Weise gerade ist, sich mit Brutalität, und ich tue das ja zum Teil auch, sozusagen davor zu flüchten. Also, und das ist, hat ja schon eine gewisse Schizophrenie, ne? Also die ich auch betreibe selber, ne? Also ich gucke auch immer noch Iris die Wahrheit auf in der ZDF-Mediathek, aber es ist schon auch schizophren, aber wie gesagt, ich glaube, das ist kein neues Phänomen.
Ist
Also.
sogar vielleicht auch, ich sage es mal, schwierig, ne? Weil gerade Serien spielen ja auch damit, dass du halt jetzt diese Anti-Helden, dass man
Na klar.
Sympathie aufbaut zu denen, ne? Dass
Na
man halt
klar.
irgendwie sowas auch heroisiert, dass man sagt, oh toll und Wahnsinn, was die sich leisten können und wie toll und sowas. Und dann haben die ja auch noch irgendwie eine menschliche Seite und sowas, dass man da vielleicht sogar das ein bisschen runterspielt, was da in Realität ist und dass man es auch vielleicht auch nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann. Ja, aber ist auf jeden Fall, ich muss sagen, diese Drogengeschichte ist auch ziemlich
Ja.
krass. Ich hatte da auch mal gelesen, dass zum Beispiel auf der Bundestagstoilette irgendwie sowas, dass da auch Spuren von Kokain am Waschbecken oder irgendwie zu finden sind, dass in 100-Euro-Scheinen, dass da
Ja.
auch Spuren nachzuweisen sind. Und das ist ja
Ist
auch schon
schon
mal ein
lange,
Zeichen. Das ist schon lange und das ist doch auch krass einfach, wenn ihr dir das überlegst,
ja.
ne? Also 100-Euro-Scheine, dann die werden dann so gerollt wahrscheinlich und dann kann man das
Genau.
dann in die Nase ziehen. Aber dass man da Spuren finden kann, das heißt ja wirklich, das ist ein breites gesellschaftliches Phänomen. Ne? Das ist
Ja.
jetzt nicht nur ab und zu mal, sondern das ist wirklich, hattest du da Zahlen gehört, irgendwie sowas? So, wie viele von 100? Ich habe da gar keine
Nee.
Zahlen im Kopf.
Und
Aber.
wir haben jetzt noch nicht angefangen mit sozusagen Fentanyl, ne?
Nee,
Ich meine,
sowas, ne? Ja.
das ist ja nochmal ganz besonders. Da wurde in der Talkshow auch Bilder gezeigt. Also haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und damit belasse ich es jetzt auch bei dem Thema. Aber diese Straßenzüge in manchen Städten in den USA, wo wirklich, ja, die komplett sozusagen wo Menschen leben, die fentanylabhängig sind, ne? Und die ja auch so ganz komische, ganz langsame Bewegung und Körperhaltung auch haben. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie was, da kann man schon auch natürlich was dagegen machen, weil das ist ein Schmerzmittel, das nach Operationen verabreicht wird. Und wenn die Menschen sozusagen mit ihrer Schmerztherapie durch sind, sind sie abhängig und dann müssen sie es irgendwo anders beschaffen. Und das ist natürlich schon irgendwie was irgendwie massiv bedenklich ist, ne?
Ja,
So.
generell Schmerzmittel ist ein riesiges Thema in den Staaten. Also
Ja.
schlechtes Gesundheitssystem, sagen wir es mal so, oder keine Versicherung dafür für viele. Das heißt,
Ja.
viele nehmen einfach diese Leistung gar nicht in Anspruch, weil sie viel zu teuer sind. Und dann wird halt einfach mit Schmerzmitteln nachgeholfen. Und da ist eine riesige Abhängigkeit da. Das ist auch sowas, was halt auch noch so ein bisschen unter Fentanyl noch so entlang schwimmt. Aber das ist einfach krass. Und das, finde ich, kann man hier in Deutschland mittlerweile auch beobachten. Also muss man einfach mal fragen, ich meine, Ibuprofen ist noch was anderes, ne? Muss man ganz klar mal sagen, ne? Aber wie viele Leute nehmen denn Ibuprofen täglich? Ja, also das ist, und ich rede jetzt nicht von so 400 Milligramm oder sowas, sondern ich rede von wirklich, die sich da ordentlich mit Ibuprofen vollstopfen, um durch den Tag zu kommen. Ich glaube, das sind auch nicht wenige. Ja, gerade auch im Amateursport. Ich hatte dazu mal auch recherchiert, weil da war mal so eine kleine Doku geplant, die ist jetzt, da ist es dann nicht dazu gekommen, aber bei der Recherche kam auch raus, dass das im Hobbysport oder im Amateursportbereich ist einfach, ist ein Schmerzmittel ein riesiges Thema. Also gar nicht mal so, um die Leistung zu steigern, sondern einfach um Leistung durchhalten zu können.
Krasses Thema. Die Kurve wird jetzt gerade ein bisschen, die wird immer schwieriger, aber ich versuche es jetzt
Probier mal eine
trotzdem.
Kurve reinzubauen, ja.
Versuch's, ja. Martin, was ist eigentlich gerade deine größte Sehnsucht?
Also Ibuprofen ist es nicht. meine größte Sehnsucht ist gerade einfach, wenn ich den Fernseher anmache, wenn ich in die Medien gucke, dann sehe ich so viel Grau, dann sehe ich so viel Dunkel, dann sehe ich so viel, was irgendwie schwierig ist, was mir Sorgen bereitet, wo ich einfach denke, okay, wie soll das denn alles noch werden? Also wir haben gerade über Probleme gesprochen, wir haben gerade über Schwierigkeiten gesprochen, wir haben ganz große Krisen und Kriege gar nicht erst angesprochen, die jetzt auch gerade alle irgendwie mit in meinem Kopf rumgeistern in meinem täglichen Tun. Und ich würde mir wünschen, ich habe so eine Sehnsucht nach einer Leichtigkeit mal wieder, nach so etwas wie einer Unbeschwertheit. Einfach nicht mehr diese ganzen Katastrophen, diese ganzen Krisen, gar nicht mal die nicht zu sehen. Also ich will die nicht ausblenden, sondern ich wünsche mir einfach so eine Art, ja, eine Leichtigkeit vielleicht wieder so ein bisschen. Da ist das gerade eine ganz große Sehnsucht danach bei mir. Wie ist es bei
Ja,
dir?
das kann ich verstehen. Also, worauf die Frage ja zielen sollte. Wir wollten heute eigentlich so im Schwerpunkt, den wir jetzt noch ein bisschen diskutieren wollen, über wie ist das eigentlich mit Träumen, Sehnsüchten, Zielen auch in den Zeiten, die wir ja auch alle als besonders herausfordernd definieren würden. Wie steht es eigentlich damit? Welche Träume, Sehnsüchte kann man haben, sollte man haben? Und ich kann das, was du sagst, irgendwie total nachfühlen. Also dieses Gefühl dieser Wunsch und diese Sehnsucht nach Leichtigkeit, das teile ich, glaube ich, sehr. Und wonach ich mich auch sehne, ist so dieses, ja, auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass wir uns alle auch wieder als Menschen sehen. Also das klingt jetzt natürlich alles, was zu diesem Thema ist, hat auch immer einen leichten Hang dazu pathetisch zu klingen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht nicht, also so dieses, dass wir alle Menschen sind. Also, dass wir nicht nur irgendwie zugehörig sind zu bestimmten Parteien, Ländern, Gruppierungen. Also so diese Menschlichkeit, also dass wir auch irgendwie nur als Menschen überleben, wenn wir irgendwie uns als solche betrachten. So. Und ich finde, dass an manchen Stellen geht mir das gerade so ein bisschen verloren. Und es geht immer nur eben ums Gegeneinander. Und so wichtig ich auch die Frage natürlich von Verteidigung, Waffen und alles, ist absolut, also überhaupt gar keine Frage. Aber so der Diskurs verschiebt sich gerade schon sehr in eine Richtung, die so dieses. Ja, die Menschlichkeit irgendwie als nur noch so eine Nische zurücklässt. Und ich habe eine große Sehnsucht danach wieder, so, dass wir das Gute wieder im Menschen sehen können. Ich sage jetzt wieder, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass ich es bei mir persönlich ein bisschen verloren habe tatsächlich. Und ich sehne mich danach, dass wieder, vielleicht, das ist die Verbindung zwischen dem, was du gesagt hast, auch mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit, das Gute im Menschen zu sehen und nicht gleich irgendwie zu denken, hoffentlich sagt er nicht dies, hoffentlich gehört er nicht der Partei an, hoffentlich zieht er keine Waffe, hoffentlich, also ich überspitze jetzt ein bisschen, ne? Hoffentlich so, ja.
Ich bin, ja, ich kann da total mitgehen, was du sagst. Ich kann mir das so, also ich finde so in diesem privaten Kreis, in diesem persönlichen Kreis, ist das ja nochmal was anderes irgendwie. Da habe ich ja auch noch irgendwie, ich würde mal sagen, da bin ich immer noch positiv und da
Ja,
bin
klar,
ich immer noch so, dass ich
natürlich.
sage irgendwie das nicht, aber ich würde es mir in diesem größeren Kontext, in diesem gesellschaftlichen Kontext einfach genauso wünschen, wie du sagst, dann, dass man einfach nicht mehr vom Schlimmen ausgeht, sondern erstmal davon ausgeht, hey, wir wollen eigentlich alle das Gleiche, wir wollen eigentlich alle friedlich, nett zusammenleben. So. Und dann hat natürlich irgendwie jeder irgendwie welche Bestrebungen oder möchte irgendwelche Sachen erreichen, irgendwelche Ziele, Träume. Und die können halt einfach in einer funktionierenden Gesellschaft nicht alle erfüllt werden. Das geht halt nicht. Ich würde, also das ist auch so ein bisschen utopisch gedacht, ne? Aber diese Rücksichtnahme aufeinander, ne? Dieses Sagen, okay, naja, also welche Auswirkungen hat es denn, wenn ich jetzt irgendwie meinen Ego-Trip hier durchziehe und einfach jedes Wochenende in eine andere Stadt fliege, um so einen Städtetrip zu machen, ne? Das ist, was ist denn, also welche Auswirkungen hat es denn? Und muss ich das dann wirklich machen oder reicht es nicht, wenn ich das einmal im Monat mache? Ich sag, niemand soll seine Wünsche, seine Träume irgendwie abgeben und sagen, ich mache das nicht mehr. Das ist ja auch falsch irgendwie. Finde ich auch nicht gut. Ich finde bloß, man sollte irgendwie gegenseitig vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und vor allem auf die Schwachen in der Gesellschaft, auf die deutlich mehr Rücksicht nehmen, weil das finde ich gerade einfach wieder, du blickst in die Medien rein und wir reden darüber, dass irgendwie Bürgergeld nicht erhöht werden soll. Wir reden darüber, dass irgendwelche Renten, dass irgendwelche Sozialabgaben, da muss gekürzt werden oder sowas. Da ist ganz großes Einsparpotenzial. Dann denke ich mir, Leute, wir reden hier über die Ärmsten, die Schwächsten in der Gesellschaft. Bei denen muss jetzt gekürzt werden, weil wir es irgendwie anders anscheinend nicht hinkriegen. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man das irgendwie gesellschaftlich anders organisiert bekommt, ohne dass ich jetzt die großen Lösungen oder sowas habe. Trotzdem würde ich mir da einfach so eine gegenseitige Rücksichtnahme ein bisschen mehr wünschen. Bei allem, dass man immer noch Konkurrenten sein darf, dass man immer noch irgendwie den Wettkampf tut, alles ist alles in Ordnung. Aber diese Basis, ja, wie du sagst, diese Menschlichkeit als Basis, dass wir doch eigentlich alle das Gleiche wollen. Ja, keiner will in irgendeiner zerstörten Stadt leben, wo sich alle hassen, wo alle irgendwie Angst haben, auf die Straße zu gehen, dass wir irgendwelche solche so eine Ghettoisierung irgendwie haben, dass irgendwie alle bis an die Zähne bewaffnet sind. Und man dem Gegenüber nicht mehr über die Straße trauen möchte. Das möchte ja eigentlich auch keiner. Oder wahrscheinlich gibt es ein paar, die das toll finden. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Mehrheit möchte das nicht. Und da müssen wir halt einfach gegenarbeiten. Und da müssen wir uns politisch engagieren, da müssen wir uns sozial engagieren, da brauchen wir bürgerschaftliches Engagement dagegen. Und es gibt da ganz viele, ganz, ganz tolle Bewegungen. Ich durfte wieder jetzt über den Bürgerpreis, den Stuttgarter Bürgerpreis, ganz viele Initiativen und Vereine kennenlernen, die unglaublich viel für Integration machen, die unglaublich viel mit den Schwachen in der Gesellschaft oder für die machen, mit einbeziehen, dass die Teil der Gesellschaft sein können. Weil die sind ja eigentlich unsichtbar in unserem System, was ja auch eine große Schwierigkeit ist.
Ja, aber und ich finde auch, wir reden ja über so persönliche Träume und Sehnsüchte. Also ich finde, dass das, was du ja auch jetzt beschrieben hast, so, ich finde, diese Balance zwischen beiden hat sich halt verschoben. Also ich meine, vielleicht mal so ein paar kleine Beispiele. Also ich finde, wenn man so Instagram öffnet, sieht man ja zum Beispiel auch irgendwie so dieses, also ich habe so das Gefühl, nach der Pandemie ist jetzt auch wieder und der total nachvollziehbare und verständliche Wunsch da, Dinge zu tun, sich Träume zu erfüllen, an außergewöhnliche Ziele zu reisen, mit Freunden sich da zu treffen, Partys zu machen, alle InfluencerInnen dieser Welt treffen sich ja irgendwie im Januar, Februar in Südafrika. Das ist alles auch total, also das will ich auch überhaupt gar nicht verurteilen, aber was ich sehe, ist dann irgendwie sozusagen schöne Kleidung, viel Alkohol, Freundschaften, die zu Recht gefeiert werden, wobei, ne, Instagram ist Instagram, so. Und trotzdem frage ich mich dann, dieses Nachholbedürfnis, was ich wirklich absolut verstehen kann, frage ich mich dann manchmal, müssen wir das nicht in den Zeiten, in denen wir jetzt auch leben, wo wir merken, es funktioniert bestimmte Sachen, die uns dieses Glück auch erfüllen und ermöglichen können, funktionieren vielleicht nicht mehr von allein. Verschieben sich dadurch auch nicht Träume und Sehnsüchte? Ich hatte irgendwie zwei, und gestern hat eine Freundin von mir auch auf Instagram irgendwie so gefragt, so was hilft euch eigentlich optimistisch zu bleiben, weil sie eher auch von sich sagt, sie ist ein pessimistischer Typ. Und ich habe dann irgendwie auch darüber nachgedacht und ich bin vielleicht auch jetzt nicht so angesichts dessen, was jetzt gerade so ist, so ein grundauf optimistischer Typ und glaube, dass es wahrscheinlich eigentlich so für mich im Moment darum geht, so kleine Auszeiten vom Pessimismus irgendwie mir zu nehmen. Und ich glaube, die brauchen wir auch, ne? Also irgendwie Dinge, kleine Dinge, größere Dinge, die uns irgendwie mit Glück erfüllen und dann auch wieder stärken, um sozusagen diesem, was gerade ansonsten passiert, auch die Menschlichkeit in diese Welt zu tragen, die es braucht, ne? Aber ich glaube, dafür brauchen wir wahrscheinlich so kleine Auszeiten vom Pessimismus. Und das können auch irgendwie ganz kleine Sachen sein, so, ne? Also, und dann, worüber ich mich gewundert habe neulich, weil ich die Reaktion so erstaunlich fand, die von mir sehr bewunderte Düzen Tekkal war irgendwie mittags hier im Deutschlandfunk Kultur, da gibt es immer so eine Stunde mit JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, also so eine Stunde, wo das Weltgeschehen diskutiert wird. Und da hat die Moderatorin sie gefragt irgendwie, Frau Tekkal, was würden Sie denn, was ist denn für Sie Luxus? Und da sagte Düsen irgendwie, ja, Freiheit, die Freiheit, also Freiheit, die ich hier habe, Dinge zu tun, die mir wichtig sind, Freiheit, Demokratie. Und da sagte die Moderatorin, die ich ansonsten sehr mag, sagt sie, ah, da bin ich jetzt aber erstaunt, hätte gedacht, Sie sagen eine teure Uhr. Also ich weiß nicht, ob sie das scherzhaft gemeint hat, aber wo ich gedacht habe, so, nee, also eine teure Uhr, ja, das ist natürlich, das ist Luxus, aber ich empfinde auch gerade Sachen als Geschenk und als Luxus, die eben vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich sind, wie sie das mal waren. Und deswegen fand ich die Antwort eigentlich auch so schön und die Reaktion darauf irgendwie auch so verwunderlich.
Ja, total. Das ist, glaube ich, auch, aber hat auch wieder was mit so einer Bubble zu tun, so ein bisschen, ne, in der wir uns bewegen. Also ich glaube, es gibt gerade, ich meine, Luxus boomt unglaublich, ne? Wenn man jetzt momentan irgendwie mit irgendwelchen Produkten Geld verdienen möchte, dann macht man das nicht hier im Low-Budget-Bereich, sondern
Naja, das
da
stimmt.
geht's halt hoch in die absoluten Luxusklassen. Und ich gucke mir immer mal wieder solche, ach, ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, solche Supersportautos und sowas, ne? Da gucke ich mir einfach manchmal ganz gerne an. Gibt es bei YouTube ja verschiedene Autohändler oder irgendwelche solche Typen, die Dinger da verkaufen und alle möglichen. Und ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich fand es immer so von technischer Seite immer sehr, sehr beeindruckend.
Interessant, dass du das machst.
Bin seit irgendwie kleiner Junge habe ich mal so die Auto, Motor und Sport mein Opa mir geschenkt und die habe ich dann abonniert gehabt und sowas. Deswegen finde ich das immer total spannend. Und wenn man sich da die Entwicklung einfach anschaut, ne, das ist unglaublich in diesem Luxussegment. Wie da geht es in die Millionen. Das ist wirklich Wahnsinn, was für Autos bezahlt werden. Und das ist mittlerweile im Straßenbild angekommen. Also als ich ein kleiner Bub war und dann habe ich irgendwie in meiner Zeitschrift Automotorsport war ein Ferrari drin. Ich, oh, ein Ferrari, roter Ferrari, oh mein Gott, noch nie in meinem Leben wirklich ein Ferrari gesehen, ja. Wahnsinn, ja. Und dann läufst du einfach durch Stuttgart und dann siehst du ein Ferrari, steht halt einfach da an der Straße, hat einen Anwohnerparkausweis drin. Ja, so übertrieben gesagt. Oder da steht ein Aston Martin und Porsche wollen wir gar nicht reden. Porsche ist ein Alltagsauto hier in Stuttgart. Auch ein bisschen überspitzt natürlich formuliert. Aber unglaublich, da hast du früher einfach davon geträumt, mal so ein Auto irgendwo auf der Straße zu sehen und mittlerweile fahren die Karren halt überall rum. Das heißt, es ist auch nochmal so ein Zeichen, finde ich, immer für diese Schere Arm und Reich, die auseinandergeht. Und Luxus ist einfach, für viele definiert sich so einfach Luxus über solche Gegenstände. Unglaublich. Uhren, Riesenthema. Du sagst gerade, naja, irgendwie eine Luxusuhr. Ist für viele einfach ein Riesending. Ist für viele einfach die Definition von Luxus. Und diese Verknappung von diesem Gut sorgt natürlich auch nochmal dazu. Du kannst bei Rolex nicht einfach reingehen und dir eine Rolex kaufen. Ne? Geht nicht. Sondern du gehst da rein und dann fragen die, naja, wie viele Uhren haben sie denn schon von uns? Gehen sie mal auf eine Warteliste und wir melden uns dann so, ne? Also muss ich sagen, aber habe ich auch nur von Hörensagen. Also es klingt jetzt so, ich war noch nicht in so einem Laden und ich werde auch nicht reingehen, weil für mich definiert sich Luxus auch anders. Für mich definiert sich Luxus zum Beispiel, ich esse sehr gerne und wenn ich gut essen kann oder mir einfach, und ich musste jetzt nicht in Sterneküche oder sowas gehen, sondern einfach gute Lebensmittel kaufen, schönen Abend mit Freunden, mit Familie, lecker kochen, irgendwie sowas und beim Einkaufen nicht jetzt unbedingt aufs Geld zu gucken, sondern zu sagen, hey, ich habe Lust drauf, das zu essen oder das zu kochen. Das ist für mich was Luxus irgendwie auch ausmacht. Mit Freiheit gehe ich auch mit. Aber
Ja, aber ich finde, man merkt ja schon irgendwie auch an unserer Diskussion, und ich bin da auch total ja, indifferent sozusagen, weil natürlich glaube ich auch gerade, dass jetzt in dieser Zeit Träume und Sehnsüchte irgendwie total wichtig sind. So, und dass wir uns Dinge erfüllen und dass wir sie nicht auf die lange Bank schieben, sondern dass wir irgendwie überlegen, wie können wir uns ja da auch dadurch stärken und an Träumen festhalten und Ziele uns stecken. Also was haben wir Schönes vor? Und natürlich ist das total wichtig. Und gleichzeitig glaube ich irgendwie, dass ich auch ein bisschen was verschieben muss, weil natürlich ist es toll, wenn ich irgendwie da noch hin will und da noch hin will und da noch hin will und gleichzeitig weiß, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, also ich muss da jedes Mal hinfliegen oder ich will das noch, ich will das noch, dass man sich auch trotzdem irgendwie immer noch Gedanken darüber macht, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich für andere, was heißt das für unsere Umwelt, was heißt das für all das? Und ich finde das auch eine ganz schwierige Diskussion, weil ich auch nicht in so eine Rolle kommen will von irgendwie so einem erhobenen Zeigefinger. Das liegt mir irgendwie auch fern. Und vielleicht ist es mein eigen, also vielleicht ist es natürlich auch gerade mein eigener Prozess, dass ich sage, so, was habe ich eigentlich? Also, was habe ich eigentlich für Träume und Sehnsüchte? Und ich bin ja durchaus auch jemand, der Materielles durchaus zu schätzen weiß, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sehr asketisch in meiner Höhle lebe. Also davon bin ich ja auch weit entfernt, ne? So, und trotzdem glaube ich, dass wir langfristig auch irgendwie gut daran tun, eben diese kleinen Sachen stärker wieder wertzuschätzen und dass es sie auch wert sind, sozusagen angestrebt zu werden. Also manche Sachen sind eben nicht mehr einfach da und das andere ist dann irgendwie der Traum, sondern tatsächlich so werden so vermeintlich selbstverständliche Dinge werden zu einer Sehnsucht, ne? Wie wir jetzt auch gerade in unserem kleinen Gespräch nur ja auch feststellen, ne? Und gut, meine Sehnsucht ist in diesem Jahr vor allen Dingen darauf gerichtet, es gibt sozusagen bei mir und in der Familie sehr viel Bewegung, räumliche Bewegung, das gut hinzubekommen und anzukommen an neuen Orten und sich da wohlzufühlen. Und ich werde nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten zum ersten Mal in diesem Jahr wahrscheinlich wieder einen Balkon haben. Und ich freue mich schon, wie doof irgendwie darüber nachzudenken, wie bepflanze ich diesen Balkon? Und ich sehe mich schon irgendwie sozusagen mit meinem Morgenkaffee auf diesen Balkon treten. Und das ist irgendwie gerade so eine ganz große Sehnsucht von mir, dass ich irgendwie, also ich projiziere jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel Glücksmomente auf diesen armen Balkon, der wahrscheinlich unter diesen ganzen Glücksmomenten irgendwann zusammenbrechen wird. Aber das ist wie so ein, also virtueller Zufluchtsort für mich gerade zum Beispiel. Und da denke ich gar nicht so sehr darüber nach, welche große Reise mache ich jetzt in diesem Jahr noch oder Ja, aber das ist natürlich alles immer sehr, sehr individuell. Also das möchte ich eben auch nochmal betonen.
Weißt du, vielleicht geht's darum, auch so ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, die Sachen, die man dann auch macht, auch zu genießen, und zu sagen, hey, okay, das ist
Ja.
jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt eine Reise, dann mache ich diese Reise und dann genieße ich die aber auch. Und dann gibt die mir auch wieder Kraft, weil bei vielen ist es ja schon so, dass die Reise ist gerade am Start und die haben schon die nächsten Sachen im Kopf und wieder die nächsten im Kopf und du rennst von einem Ereignis zum anderen und kannst die gar nicht mehr so richtig genießen. Und vielleicht ist es das, das sagt, wenn ich was mache, dann bin ich auch voll da und bin da auch voll dabei und saug diesen Moment richtig in mich auf. Und der gibt mir dann auch wirklich Kraft, anstatt vom nächsten Event zum nächsten Event zum nächsten Event irgendwie zu rennen. Und wenn jemand sagt, hey, mein Traum ist eben dieses Auto, dann kauf dir dieses Auto, wenn du dir das leisten kannst, ja. Aber dann genieß es auch so und renne ich dann sofort zum nächsten, weil es ist ja auch ganz oft der Fall, ne? Du kaufst was, ja, du hast dir irgendwas, ein Ziel erreicht, zack, und dann hast du das erreicht, dann ist es eigentlich total egal und dann kommt sofort das nächste Ding. Wenn dein Traum ist, diese Uhr zu besitzen und das ist dein Lebenstraum, dann wer bin ich, dass ich sage, lass das bitte, sondern dann mach das, wenn das dein Lebensglück irgendwie beinhaltet oder irgendwie aufpusht oder sowas. Meins wäre es jetzt nicht, aber wenn es deins ist, dann mach's, aber dann genieß es auch so, und zieh daraus deine Kraft und dann kannst du vielleicht auch bei anderen Sachen da vielleicht ein bisschen mehr auf die Gesellschaft gucken und runterzufahren. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen eben dieses gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, nicht immer nur so die eigene Perspektive sehen, nicht immer nur den eigenen Weg sehen und sagen, okay, da muss ich, sondern auch mal ein bisschen links und rechts schauen und gucken, wie es anderen damit geht, dass ich da gerade meinen Ego-Trip ja, vielleicht fahre. Ich glaube, dann wäre uns schon einiges geholfen. Und wie gesagt, wenn sich Leute jetzt gerade in Südafrika treffen und da irgendwelche Instagram-Stories und Reels und
Ja,
sowas machen
klar,
wollen,
sieht auch toll
wunderschön,
aus.
sollen sie machen, ist ein Träumchen. Wunderschön. Vielleicht sollte man sich dann in dem Zuge halt nicht direkt nach Sydney und nicht direkt nach London und nach den anderen Sachen, sondern einfach mal sagen, hey, man ist dort, man genießt es, man genießt die Zeit dort mit Freunden und fliegt vielleicht nicht für ein Wochenende darunter, sondern ist dann einfach mal länger auch dort. Ja, man kann ja alles Mögliche, ohne dass das jetzt, es wird dadurch jetzt nicht unbedingt komplett besser, aber man kann auch Sachen kompensieren, man kann Organisationen unterstützen, die auch jetzt Flugreisen zum Beispiel wieder neutral schalten. Ist jetzt nicht die beste Lösung für alles, aber wenn man sowas macht, dann ist das immer auch eine Möglichkeit.
Das finde ich aber nochmal einen ganz schönen Punkt, den du auch jetzt gesagt hast, sozusagen immer das Thema auch mit damit zu verbinden mit der Frage, genieße ich das dann eigentlich auch, was ich, wenn ich mir einen Traum erfülle? Also, und ich glaube, das hat dann wieder mit was ganz anderem zu tun. Das hat dann gar nicht damit zu tun, dass ich mir jetzt diesen Traum erfülle, sondern wie ich eigentlich jetzt, also wie ich eigentlich jetzt im Leben sozusagen auch verankert bin, ne? Und es klingt jetzt alles irgendwie so hobbypsychologisch und philosophisch, aber die Grenzen sind da ja auch manchmal fließend. Aber ich finde, das ist ein total wesentlicher Punkt, ne? Also, weil ich finde, in der Corona-Zeit, und da war ich sicherlich auch Opfer von der einen oder anderen Bestellung, also du bestellst was und in dem Moment weißt du schon, ach, das und das könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Oder das, also so, du bist im Prinzip aus diesem Dinge bestellen oder so, das eine schloss das andere sozusagen nach sich. Und ich versuche zum Beispiel im Moment auch sehr bewusst darauf zu achten, nicht so viel auch zu bestellen oder nur das, was ich wirklich brauche. Und durch Umzüge ist man ja auch gefordert, ob das jetzt bei mir selber oder woanders ist, auszusortieren. Und ich finde, wenn man sich dann mal vor Augen führt, was man alles auch eigentlich aussortieren muss und aussortiert und wie viel das eigentlich ist und wie viel da zusammenkommt und wofür man alles schon Geld ausgegeben hat und es jetzt eigentlich auch nicht mehr braucht. Und das finde ich schon auch erschreckend. Und dieses, kann ich das genießen oder ist es einfach nur was, was ich abhaken möchte, weil andere da gewesen sind oder weil dies oder weil ich glaube, irgendwas nachholen zu müssen, das glaube ich halt, da ist der Genuss irgendwie das, was uns immer so in der Gegenwart verankert, ne? Und deswegen finde ich den Punkt nochmal total schön, den du jetzt gerade, dass du das jetzt gerade so damit verbunden hast.
Und
So.
vielleicht auch dieses, sind es meine Träume oder sind es die Träume von anderen? Oder haben sich meine Träume vielleicht auch verändert,
Guter Punkt,
die
denke
ich da gerade erfülle? Du hast nochmal über Instagram gesprochen. Wir neigen, glaube ich, einige von uns, und ich nehme mich da manchmal gar nicht aus,
Nee, ich mich auch nicht.
dass man eigentlich Träume von anderen auf sich selbst projiziert. Und da hilft mir immer ein Hinterfragen nochmal, ist das wirklich was für mich? Möchte ich das wirklich? Möchte ich das für meine Familie? Möchte ich das? Ist das wirklich was für mich oder ist das eigentlich was? Renne ich da irgendwann irgendetwas hinterher, was für andere vielleicht total toll ist, aber eigentlich gar nicht zu mir passt? Und das
Naja,
ist immer noch so ein Punkt.
und welches Gefühl verbinde ich eigentlich damit? Also wenn ich jetzt diesen Traum habe, möchte ich einen sagen können, wir machen es jetzt an Reisen fest, du könntest es auch auf alles Mögliche andere übertragen, aber möchte ich da gewesen sein oder welches Gefühl verbinde ich eigentlich damit? Also was ist eigentlich meine Sehnsucht, die ich damit verbinde und so. Und kann ich das dann auch in dem Moment tatsächlich irgendwie so fühlen und genießen, ne? Also das ist, finde ich, ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Also es ist echt, ja, ein schönes Thema, um eigentlich weiter darüber nachzudenken. Und uns wird natürlich auch mal interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie auch dazu denken. Was sind so Sehnsüchte, Träume? Inwiefern haben die sich vielleicht auch verändert, was ist es, was bleibt sozusagen auch von Träumen und Sehnsüchten, weil letzten Endes hoffen wir ja immer, dass sich dadurch auch irgendwie was verändert oder was nachhaltig bleibt oder ein kleines Puzzlestückchen zu unserem großen Puzzle hinzugefügt wird und was ist sozusagen das, was ich gewinne, dadurch, dass ich vielleicht mir Träume oder Sehnsüchte habe. Also das wird uns interessieren und deswegen würden wir, glaube ich, auch an der Stelle vielleicht einfach mal aufhören, dass wir darüber reden und vielleicht auch hoffen, dass es eine kleine Diskussion und ein bisschen Nachdenken irgendwie so erzeugt.
Ja, definitiv. Also das wäre schön, weil bei mir hat sich einiges verändert in den letzten Jahren, was meine Träume, was meine
Klar.
Wünsche und sowas angeht, hat sich einiges nochmal irgendwie geändert, was ich auch nicht gedacht hätte, ne? Also wenn ich vor 10 Jahren hätte ich auch gedacht, naja, das ist mein Weg, den verfolge ich und ne? Leben passiert, ne? Und dann ändern sich Prioritäten, dann ändert sich alles Mögliche und ist immer wieder gut, die Sachen immer wieder zu überdenken und ich schreibe mir das tatsächlich auf. Also ich schreibe mir sowas wirklich auf, Ziele, Wege und sowas, wo ich hin möchte, was ich mir gedacht habe oder sowas, wie ich mir das vorstelle. Und es ist immer spannend, wenn man sich das mal wieder nach ein paar Jahren immer wieder hervorholt und mal guckt und denkt, ah, okay, stimmt das noch, stimmt das nicht? Bin ich da auf dem Weg oder bin ich da ganz woanders hin? Und das ist auch voll in Ordnung. Also ja,
Ja,
schön.
das mache ich gar nicht so konsequent. Ja. Martin. Ich weiß nicht, ich habe nichts für unsere Rubrik gesehen, gehört, gelesen. Also zumindest nicht, dass ich da irgendwie was großartig dazu sagen könnte. Vielleicht das nächste Mal wieder. Aber ich komme gerade nicht so viel dazu, ehrlich gesagt.
Bei mir ist es ähnlich gerade. Ich hab so ein paar Sachen, aber die kann ich noch nicht so richtig empfehlen, weil ich sie noch nicht fertig geschaut oder fertig gelesen
Okay.
oder sowas habe. Und nach meinem, hier, wie hieß es nochmal, Oderbruch, was ich empfohlen habe nach der ersten Folge, was noch eine spannende Thriller-Serie war, was dann zu einem abgetretenen Vampir-Mystery-Ding auf ARD geworden ist, neige ich jetzt dazu, erst Sachen fertig zu gucken, bevor ich sie wirklich empfehlen kann.
Kluge
Deswegen,
Entscheidung, kluge Entscheidung.
da bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden. Das Einzige, wo ich sage, was man sich jetzt gerade vielleicht mal anschauen sollte, ist, ich bin ja großer Basketball-Fan, wie du weißt, NBA-Fan und da ist es was sehr Historisches passiert. LeBron James hat die Schallmauer von 40.000 Punkten in seiner Karriere durchbrochen. Das gab es vorher noch nie. Kareem Abdul-Jabbar war mit 39.000 irgendwas Punkten. der Scoring-Leader der NBA, und jetzt hat es LeBron James geschafft, 40.000 Punkte in einer Karriere zu machen. Unglaubliche Zahl. Wird es so, kann man natürlich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass diese Zahl jemals wirklich gebrochen werden könnte. Dafür muss man so lange spielen und auf so einem Top-Niveau spielen. Unglaublich. Und da sich einfach da mal, vielleicht ist als kleiner Tipp, so ein paar Highlights von dem guten Mann angucken zu dürfen. Man kann von dem halten, was man will, basketballerisch. Ist er das der Beste aller Zeiten oder nicht? Ich sehe das ein bisschen anders. Also für mich ist immer noch Michael Jordan der Größte und der Beste. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich in der Zeit Basketball spiele oder Basketball-Fan sein darf und diese komplette Karriere von LeBron James einfach mitverfolgen durfte, weil die neigt sich jetzt dem Ende. Das ist jetzt bald vorbei, und dann wird es in 10, 20 Jahren werden die jungen Kinder dann andere Helden, andere Stars irgendwie haben, und dann auch so eine Leistung wird in Vergessenheit geraten. Deswegen einfach jetzt vielleicht mal reinschauen, ein paar Highlights von LeBron James anschauen aus seiner Karriere, was er alles so neben dem Sport noch macht. Das ist natürlich auch ein großer Geschäftsmann, aber auch ein sehr großer Wohltäter, der natürlich mit eigenen Stiftungen, mit Unterstützung für seine Heimatstadt, mit Schulen, mit Colleges, mit allem Möglichen. Der macht da sehr, sehr viel, und sich dieses Lebenswerk mal so ein bisschen anzuschauen, das ist ein Tipp von mir, ohne dass ich da jetzt eine konkrete Doku empfehlen möchte. Einfach mal sich ein bisschen was über diesen krassen Sportler, der Historisches geleistet hat, einfach mal anschauen.
Er hat sich auf jeden Fall ein Traum erfüllt, würde ich sagen.
Definitiv.
Und was mir nochmal wichtig ist, es ging jetzt auch bei dem, was wir gesprochen haben, ja nicht darum, Träume, Sehnsüchte. Es liegt mir völlig fern, das zu beurteilen, was andere für Träume und Sehnsüchte haben. Ich glaube, es wird immer schwieriger, sozusagen auch in dieser Welt zu gucken, was sind wirklich meine Träume und welche Sehnsucht verbirgt sich wirklich dahinter. Und ich glaube schon auch, dass wir die Verantwortung haben, bei unseren echten, vermeintlichen Träumen immer mal zu gucken, was die für Folgen für andere und für die Welt und die Natur haben. Und das ist auch eine Aufgabe irgendwie für sich. Weil letzten Endes geht es ja um Zufriedenheit, ne? Also ich will jetzt gar nicht von Glück sprechen, aber auch um Zufriedenheit und die Frage immer so, was macht mich eigentlich zufrieden? Aber jetzt will ich auch aufhören mit diesen semi-philosophisch, psychologisch-spirituellen Dingen, aber ja, viel Stoff, über den man immer wieder nachdenken kann.
Definitiv.
Martin, ich wünsche dir eine wunderbare Märzwoche. Ich hoffe, wir kommen an die Stellen, an die wir kommen wollen, diese Woche mit der Bahn
Ich hoffe es
und auch
auch.
wieder zurück.
Genau, du bist jetzt ja gleich auch unterwegs. Also ich hoffe, das klappt,
Genau.
dass du hinkommst, und ich hoffe auch, dass du wieder zurückkommst. Drück dir die Daumen. Schön war's, Julia.
Ja,
Danke dir.
ich danke dir auch, Martin. Mach's
Schöne
gut, bleib
Woche.
gesund.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.